hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Reflexe. Berühmte Schauspielerinnen umweht ein ganz eigener Flair. Bei ihnen scheinen sich Persönlichkeit, Begabung und Leistung viel unmittelbarer zu durchmischen als bei anderen Künstlerinnen oder ihren männlichen Kollegen. Woher kommt das? Wie viel davon ist Realität, wie viel Mythos? Die Theaterwissenschaftlerin Anne Helleis hat sich das Phänomen der Schauspielerin als Forschungsobjekt ausgewählt. Teile ihrer Dissertation sind nun im Buch Faszination Schauspielerin veröffentlicht. Barbara Peter hat Anne Helleis in Wien besucht.
Die Schauspielerin, die in den letzten Monaten weltweit wohl am meisten Schlagzeilen gemacht hat, wird Angelina Jolie sein. Doch betrachtet man all die Berichte und Bilder, die keineswegs nur in den bunten Blättern erscheinen, zeigt sich, dass kaum je von ihren schauspielerischen Fähigkeiten die Rede ist. Zumeist geht es um ihre stetig wachsende Kinderschar oder die Frage, ob und wann sie Brad Pitt heiraten würde. Diese Berichterstattung über eine Schauspielerin ist kein Einzelfall. Die Liebesbeziehungen und Gewichtsschwankungen berühmter Aktrisen finden in der Presse nicht erst heute mehr Resonanz als ihre Leistung vor der Kamera oder auf der Bühne. Und es ist keineswegs die sensationsgierige Presse allein verantwortlich für diesen Umstand. Er liegt auch in der Tatsache begründet, dass diesen Beruf bis heute eine Art Geheimnis umweht, das von den Betroffenen selbst gerne bewahrt wird. Filmstars pflegen in Interviews kaum etwas von ihrer Arbeit zu erzählen. Damit machen sie es auch den Leuten schwer, die sich gern ernsthaft mit der Profession des Schauspielers auseinandersetzen möchten, wie die Theaterwissenschaftlerin Anna Helleis erzählt.
Also ich habe das Gefühl immer wieder, wenn ich mir das anhöre oder lese, dass Schauspieler selber oder Schauspielerinnen selber nicht sprechen wollen auch über ihre Arbeit, weil sie dieses Flair selber oder diese, muss man sagen, diesen Mythos selber immer weiter züchten wollen, dass es ja keine Arbeit ist, sondern Begabung und Berufung und dass man, wenn man das dann kann, schon, dass sie hart arbeiten im Sinn von anstrengende Proben und so weiter, aber dass sie sozusagen nicht wirklich auf das hinaus wollen, dass sie sich das mühsam erarbeitet haben und dass sie, was sie dafür in Kauf genommen, das ist immer nur so ganz kurzes Geplänkel und dann bin ich jetzt hier. Die wollen auch nicht zurückblicken und nicht ehrlich sein. Das ist zum Beispiel immer diese spannende Sache, wenn man Leute konfrontiert, die große Stars sind mit Rollen, die sie früher angenommen haben, wo sie eben noch nicht so große Stars. Keiner will daran erinnert werden. Jeder will das vergessen, was hinter einem ist. Und das finde ich eigentlich komisch, weil in anderen Bereichen ist es so, vom Tellerwäscher zum Millionär, da wird das breit getreten eigentlich. Bei den Schauspielern wird das immer ganz verschämt kurz angesprochen und dann eigentlich sofort auf das Jetzt und Hier.
Oder es wird sofort mystifiziert. Mir fällt dazu, ich finde, ein Paradebeispiel ist Diana Netrebko. Das ist zwar eine Opernsängerin, aber es ist derselbe Mechanismus, von der man dann eben kolportiert hat, sie hat das Theater geputzt, in dem sie nachher gesungen hat. Und es ist dann rausgekommen, sie hat da wohl irgendwas gearbeitet, aber es war keineswegs so, dass sie auf ihren Knien herumgerutscht ist und diese Deal genau, geschoben ja. hat. Aber das dann... eher dann so wieder was passiert.
Es wird einfach, und das macht auch die Forschung zu diesem ganzen Thema so schwierig, es wird alles immer vermischt, es wird alles von den Schauspielern selber und den Schauspielerinnen selber zum Mythos stilisiert, ihr eigenes Leben. Man kann die Biografien eigentlich nicht verwenden in dem Sinn, weil in den Biografien ja schon das Image transportiert wird, das gezüchtet worden ist über all die Jahre. Dann die Menschen, die über Schauspieler schreiben, meistens Fans sind, die genau das transportieren, die spiegeln eigentlich das, was sie die ganze Zeit bekommen, wieder. Und wirklich ehrliche Antworten auf Fragen, die jetzt unangenehm sind oder die wirklich mit hartem Arbeitsalltag zu tun haben oder mit Gagenverhandlungen zum Beispiel, also die kann man eigentlich nicht stellen, ohne sich unbeliebt zu machen. Also ich glaube, einen Schauspieler zu fragen, außer einen großen Hollywood-Star, wo klar ist, wie viele Millionen, aber sonst jemanden zu fragen, was er verdient oder ob eine Schauspielerin zum Beispiel gleich viel verdient wie ihre männlichen Kollegen, ob sie das überhaupt weiß. Also da ist immer sofort, das ist für mich halt immer der Punkt, wo ganz klar zugemacht wird und wo auch die ganze Branche sich irgendwo ganz gezielt nicht öffnet und das auch irgendwo geheim halten will, glaube ich, einfach um einen Mythos nicht zu zerstören.
Eine Variante, wie nicht nur Hollywood den Mythos um die Schauspielerin weiterstrickt, sind Spielfilme, die Schauspielerinnen als Protagonistinnen haben, gleichsam das Filmgeschäft im Film abbilden. Eines der bekanntesten Beispiele dafür ist sicher Notting Hill. Julia Roberts spielt hier einen Hollywood-Star, der unter seiner Berühmtheit leidet, in London sein privates Glück findet und schließlich dem Mann zuliebe Hollywood den Rücken kehrt. Die Theaterwissenschaftlerin Anna Helleis hat Notting Hill aus dem Jahr 1999 nebst anderen Filmen zu diesem Thema analysiert.
Ich kann ja leider das nicht nur auf diesen einen Film bezogen sehen. Ich kann es ja nur auf das sehen, was ich mir im Laufe der Zeit angesehen habe, wie Schauspielerinnen in Filmen allgemein gezeigt werden. Und da ist es wieder so, dass es gewisse Stereotypen gibt. Das ist einfach das, dass eine Frau, die Karriere macht, die selbstständig ist, sozusagen auf irgendwas verzichten muss, und zwar ganz klar in dem Fall auf ihr persönliches emotionales Glück. Und das ist auch in Notting Hill die Hauptaussage von dem Film, dass die Frau ja sozusagen, Julia Roberts ist ein Star, aber sie ist nicht glücklich. Und dann findet sie den Mann, der sie glücklich machen könnte, aber der kann mit ihrem Starsein nicht umgehen. Und die einzige Lösung für sie ist, irgendwo nach langem, sie versucht sich ja, ich meine, es sind ja die 20. Jahrhundert, sage ich mal, sie versucht sich ja wenigstens zuerst irgendwie zu drücken und das zu beenden und so. Letztendlich bleibt ihr natürlich nur diese eine Möglichkeit, nämlich für den Mann die Karriere zu opfern, beziehungsweise, was ich noch viel spannender finde, nicht wirklich zu opfern, sondern so zu verändern, wie er sie für gut sieht. Nämlich ernste Rollen in englischen Dramen. Ich glaube, es geht dann darum, dass sie dann eine Jane Austen-Verfilmung macht, die er ihr vorgeschlagen hat, nicht diese schlechten amerikanischen Filme, also abgesehen davon, dass da der Kulturkampf dann auch noch eine Rolle spielt. Aber es ist einfach so, der Mann sagt ihr, was sie zu tun hat, und wenn sie es tut, ist sie am Ende glücklich. Und in dem Fall darf sie sogar noch ein bisschen dabei arbeiten. Und egal, welchen Film man sich ansieht, kann man das immer wieder finden. Und auch mit diesen Lügen, also diesem Vorwurf der Lüge, wenn sie wirklich ehrlich ist, ist auch was da auch wieder ganz klar kommt, also in ihren Auseinandersetzungen. Dass er sozusagen mit der Situation nicht umgehen kann, dass er sich in eine Frau verliebt hat, die Schauspielerin ist, weil er ja nie weiß, woran er ist. Und diese männliche Unsicherheit, die kommt für mich da einfach so wunderschön heraus. Ja? Nicht nur in diesem Film, also in vielen Filmen.
Wenn wir jetzt den Schritt machen von der Darstellung der Schauspielerin im Film zur Schauspielerinnenrealität. Es ist ja kein Zufall, dass die Schauspielerin im Film so gezeigt wird. Ich nehme an, das hat ja auch was damit zu tun, mit dem Bild, dass man die Allgemeinheit, die Gesellschaft von einer Schauspielerin auch eben am Anfang des 21. Jahrhunderts nach wie vor hat.
Ja, also ich würde sagen, das ist einfach, das Bild wurde nie verändert in der Öffentlichkeit, oder weil auch die Medien, die sozusagen diese Bilder oder die Filmfirmen, sage ich mal, oder alles, was damit zusammenhängt, die ganze Publicity versucht ja immer, das Interesse an diesen Schauspielerinnen aufrechtzuerhalten. Das funktioniert am besten mit immer wieder gezielten Klatsch, sage ich mal, oder gezielten Tragödien, die lanciert werden, um das Interesse wieder zu pushen, die aber natürlich nicht so stark sein dürfen, dass sie das Image zerstören. Aber ein Phönix aus der Asche lässt sich halt immer gut verkaufen, würde ich auch sagen. Und dann kommt halt noch dazu, dass, glaube ich, ganz allgemein immer noch bürgerliche Vorbehalte in jedem von uns in gewisser Weise hier auch noch immer zum Tragen kommen, nämlich dass eine Frau, die sich halt sozusagen in diesem Bereich, die da tätig ist und die Schauspielerin wird und die ohne vielleicht viel zu können, was ja auch oft das Vorurteil besteht, sondern nur durch ihre Schönheit und dass sie am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist, also der Neid auch irgendwo dazu tragen kommt, dass man ihr dann auch vergönnt, dass sie am Ende nicht glücklich ist. Dass sie zwar viel Geld hat und schön ist, aber dass sie sozusagen das gediegene Ideal der Hausfrau und Mutter nicht verwirklichen kann, weil alles dürfen Frauen nicht können.
Könnte man vielleicht auch es von der Seite betrachten, dass die Schauspielerin, wobei das würde dann für Männer und Frauen gleichermaßen gelten, dass diese Profession, diese Fähigkeit, dieses Handwerkszeug allen anderen, die damit nicht selber zu tun haben, bis zu einem gewissen Grad halt auch sehr fremd, um nicht zu sagen unheimlich ist?
Ich glaube schon, dass es ganz stark damit auch zusammenhängt, dass sozusagen einerseits der Beruf, das ist ja das, warum ich sozusagen das Buch geschrieben habe, weil ich finde, dass es ein Beruf ist, eine Arbeit ist. Ja? Schauspielerei wird für mich sehr oft in Gesprächen oder auch unter Theaterwissenschaftlern immer noch als Berufung gesehen und als Kunst, aber es wird immer ausgeklammert, dass es einfach auch eine Arbeit und ein Alltagsberuf auch ist, mit einem Berufsalltag. Ja? Und ich glaube einfach zum Beispiel, dass vielen Menschen Schauspielerei, wenn man schon sagt, Schauspielerei ist ja schon bezeichnet, dass das einfach nicht wirklich als ein wirklich ernstzunehmender Beruf immer noch gesehen wird. Also schon, dass man das dann ist und dass man damit Erfolg hat, aber nicht, dass man sozusagen wirklich ganz hundertprozentig in das hineintrifft, wie wenn man sagt, ich habe jetzt Jus studiert und bin jetzt Rechtsanwältin oder so. Also dass die Gleichwertigkeit noch immer nicht vorhanden ist, vor allem in bürgerlichen Bereichen, die damit wenig zu tun haben.
Juristin hätte auch die Schauspielerin Christine Ochsenhofer werden sollen, wenn es nach den Plänen ihres Vaters gegangen wäre. Heute ist sie Ensemblemitglied am Hamburger Schauspielhaus. Ihre Geschichte zeigt, wie es auch in den 1990er Jahren einer jungen Frau vom Land ergehen konnte, für die es schon als Kind keinen anderen Beruf gab als den der Schauspielerin.
Als ich als Kind immer gesagt habe, ich möchte Schauspielerin werden oder später in der Pubertät, da wurde sich ernst genommen. Ja, ja, Träumereien oder so. Und als ich sie halt vor die Tatsache gestellt habe, dass ich eine Aufnahmeprüfung gemacht habe in Ulm damals und die auch bestanden habe, die waren sehr enttäuscht von mir und wollten mich natürlich davon abbringen, aber ging nicht. Ich konnte nicht anders, also ich konnte mich nicht anders entscheiden und ich habe das ihnen damals auch gesagt, dass es, wenn ich es nicht, jetzt nicht machen würde und probieren würde, ich würde es ihnen irgendwann vorwerfen, also dass sie mich abhalten und das wäre auch, also wär auch nicht gegangen. Also es gab für mich keine Alternative, da mussten sie durch.
Und jetzt war es ja aber nicht unbedingt so, dass sie sich dann haben bekehren lassen, dadurch, man könnte ja sagen, okay, jetzt hat sie das durchgesetzt, sie hat jetzt die Prüfung bestanden, sie geht jetzt auf diese Schule, unterstützen wir sie nach Kräften, sondern das war ja eigentlich nicht so.
Man muss dazu sagen, ich komme aus einem katholischen Dorf in Österreich, vom Bauernhof. Und für die war das natürlich Sodom und Gomorra, so der Beruf. Und auch viele, also die hatten einfach tierisch Angst um mich so. Und für die ist der Beruf halt kein Beruf. Also das ist für die etwas ganz Suspektes. Jetzt saß ich zu Hause in unserer Stube und habe einen Text gelernt. Und meine Oma war auch eine sehr resolute Frau. Und die meinte nur, den Blödsinn kann ich ja, dafür brauche ich keine Schule machen. Der Spruch kommt immer noch, geh doch nach Graz studieren. Jetzt bin ich 35, also und schon sehr lange im Berufsleben. Aber sie haben keine Vorstellung von dem Beruf. Es ist halt nur eine große Unbekannte und das macht ihnen Angst, glaube ich.
Und gab es von Ihnen irgendwelche Versuche, Ihnen das irgendwie zu zeigen, Ihnen das näher zu bringen, also Sie halt auch mal einzuladen?
Oh ja, eingeladen habe ich sie oft, aber die kommen nicht. Was ich schon gemacht habe, dass ich Ihnen Fotos, also auch jetzt noch, ich schicke Fotos von den Proben, von den Stücken, Kritiken manchmal, wenn sie gut sind. Oder wenn es irgendwie was, einen Fernsehauftritt gibt, dann kriegen sie da eine Kopie. Und da sind sie stolz drauf dann, aber wie gesagt, dieses Grundding, dass der Beruf halt kein Beruf ist, dass Schauspielerei irgendwas Zwielichtiges ist, das ist nicht so ganz raus aus ihnen. Also ich habe mich noch nie auf der Bühne gesehen, also noch nie. Das ist grauenhaft, oder?
Nur einmal haben übrigens Christine Ochsenhofers Eltern die Reise aus der Steiermark nach Norddeutschland auf sich genommen, nach der Geburt ihres ersten Sohnes. Ein Beispiel, das zeigt, wie sich diffuse Vorstellungen und Vorurteile gegenüber eines Berufes bis heute hartnäckig gehalten haben. Vorurteile, die sich in der Geschichte fast beliebig weit zurückverfolgen lassen. Der Blick zurück lohnt sich auch deshalb, weil die Geschichte der Schauspielerin untrennbar mit der Sozial- und der Geschlechtergeschichte verbunden ist. Wenden wir uns zunächst einmal der Periode nach der Renaissance zu. In dieser Zeit gab es für Frauen gerade mal 3 Berufe, die sie selbstständig ausüben konnten: Hebamme, Prostituierte und Schauspielerin. Diese 3 Berufe hatten eine grundsätzliche Gemeinsamkeit. Sie erforderten zwar einen Wissenserwerb, aber keine kostspielige akademische Ausbildung und standen damit allen Frauen offen. Einen dieser Berufe zu ergreifen, war außerdem für Frauen eine der wenigen Möglichkeiten, einer Heirat zu entgehen. Das erklärt aber noch nicht, warum der Beruf der Schauspielerin selbst in der Literatur gerne in die Nähe der Prostitution gerückt wurde. Für diese unselige Verbindung sieht die Theaterwissenschaftlerin Anna Helleis mehrere Gründe.
Einerseits ist es interessant, wenn man sich historisch damit beschäftigt, dass ein Punkt eigentlich immer verschwiegen wird oder nicht darauf hingewiesen wird, dass Schauspielerinnen und Prostituierte erstens Frauen in der Öffentlichkeit waren, Frauen, die berufstätig in der Öffentlichkeit waren. Das ist eine Überschneidung. Das zweite ist, dass beide in einem sehr engen räumlichen Bereich tätig waren, was immer vermischt wird, dass nämlich sozusagen die Schauspielerin und die Prostituierte in den gleichen Bereichen, im öffentlichen Bereich, vor allem auch in den Theatern, sich berührt haben und sehr oft auch von ihren Verehrern sozusagen vermischt worden sind. Also die Abgrenzung auch sehr schwierig war. Und dann, was noch dazu kommt, ist, dass in den ganzen Städten die Vergnügungsviertel beide Bereiche sozusagen vereint haben. Also Prostitution, alles auf den männlichen Kunden hin. Also zuerst das Amüsement im Theater mit der Schauspielerin auf der Bühne und dann das weitere Amüsement mit der Prostituierten, die sich dort befindet und mit der man dann vielleicht mitgeht. Also dass diese Überschneidung, das wird halt sehr oft gesehen. Und dann, was noch dazu kommt, ist, dass Prostitution und freie Sexualität immer vermischt wird.
Das heißt also, sobald jemand sich diese Freiheit genommen hat, wurde er automatisch mit diesem Stempel belegt.
Genau. Wobei Prostitution eigentlich bedeuten würde, gewerbsmäßig Sexualität gegen Geld. Und bei Schauspielerinnen wurde sehr oft von Prostitution gesprochen, wobei es eigentlich nur um außerhalb des moralischen Kontextes ausgelebte weibliche Sexualität ging, nämlich dass sich Schauspielerinnen selber ihre Männer ausgesucht haben, mit denen sie nicht verheiratet waren und mit denen sie vielleicht für ihren eigenen Vorteil sexuelle Verbindungen eingingen, was als Prostitution bezeichnet wurde, obwohl es das in dem Sinn nicht war.
Und kam ja noch dazu, was vielleicht auch noch dazu beiträgt, dass diese Schauspielerinnen in dieser Zeit ja nicht zum Theater gingen und da ausstaffiert wurden, sondern man hat von ihnen erwartet, ja sogar vertraglich waren sie verpflichtet, ihre ganze Garderobe selber zu stellen. Und das musste man ja erst einmal finanziert haben.
Ja, das ist auch einer der Punkte, der wurde ja erst im 20. Jahrhundert dann eigentlich abgeschafft, dass sozusagen Frauen ihre Kostüme, auch die historischen, selber finanzieren mussten, dass sie zwar an den Hoftheatern Geld dafür bekamen, extra Geld für die Garderobe, wobei ich mir das halt auch angeschaut habe, wie die Verdienstmöglichkeiten da waren und einfach ganz klar ist, dass selbst wenn Frauen gleich viel verdient haben wie Männer an den Theatern, wo es dieses Garderobengeld gab, wenn man abrechnet, was die Garderobe kostet, ist wieder klar, dass eine Frau eigentlich das nicht selber schaffen konnte. Wobei hier auch immer davon ausgegangen wird, dass jede Frau, die sich sozusagen sponsern ließ, dafür auch eine Art von sexuellem Verhältnis eingegangen ist, was natürlich auch nicht stimmt, weil viele wurden ja auch von anderen Leuten gesponsert, wie zum Beispiel aus der Familie. Also es ist nicht immer gleichzusetzen, sage ich jetzt einmal, ja.
Das, ja, also wenn
wo
man,
das Geld herkommt oder so.
Wenn man den Gedanken noch ein bisschen weiterspinnt, ist ja auch so, dass zum Beispiel es als selbstverständlich erachtet wurde, dass ein Maler oder ein Dichter oder ein Komponist einen Mäzen hatte. Und da war nicht der Hauch eines Gedankens an solche Verbindungen, aber wenn eine Schauspielerin eben einen Beitrag erhalten hat, ist man sofort davon ausgegangen, dass sie eben ihm dafür, diesem Gönner dafür diese Gunst erweist.
Genau, das ist was, was ich zum Beispiel ganz wichtig und zentral finde bei der Beschäftigung mit der Schauspielerin, dass es sehr wohl ganz geschlechtsspezifische Zuschreibungen gibt und dass Dinge, die Frauen tun müssen, eben wie zum Beispiel einen Mäzen finden, sofort völlig anders eingestuft werden, moralisch und mit allem Hintergedanken. Und die hat man, also die hat man auch, wenn man sich jahrelang damit beschäftigt, trotzdem wieder, wenn man sowas liest, als wenn von einem Mann die Rede ist in der gleichen Situation. Also das ist einfach so.
Und als ob dieser latente Vorwurf nicht schon genügen würde, kommt aus den theoretischen Schriften dieser Zeit noch ein weiterer hinzu. Nämlich die Behauptung, Frauen seien, wenn es um die Darstellung von Emotionen auf der Bühne gehe, im Gegensatz zu Männern, nicht in der Lage zu abstrahieren. Anna Helleis sieht darin allerdings weniger eine Abwertung, denn eine Zuschreibung zu einer Geschlechterrolle.
Man hat versucht zuzuschreiben, wie fähig ist der Mann, wie spielt ein Mann, wie spielt eine Frau und das zu verbinden mit dem, was man allgemein Frauen und Männern zugeschrieben hat an Fähigkeiten. Man hat einfach versucht sozusagen auch die Schauspieltheorie auf das zu adaptieren, was man sonst gedacht hat, was Männer und Frauen können und wie sie das können. Man muss ja auch die Praxis und die Rollen und alles das, also sozusagen das, was vermittelt werden soll am Theater, war ja auch ein gewisses Bild, wie die Frau sein soll oder wie sie nicht sein soll. Und bei den Frauen wurde noch immer vermischt die Privatperson dahinter. Also einer Frau wurde ja auch zum Beispiel nicht zugestanden, wenn sie im Privatleben nicht tugendhaft ist, eine tugendhafte Rolle zu spielen. Was natürlich schwierig ist, wenn eine tugendhafte Frau zum Beispiel eine untugendhafte Frau spielen soll, weil hat sie dann das erfahren, dann ist sie aber nicht mehr tugendhaft, dann kann sie es aber spielen Oder, also da wird es ganz, ganz schwierig, sobald sich diese Dinge vermengen. Wobei man sagen muss, das ist wirklich auch mit dem bürgerlichen Zeitalter erst aufgekommen. Früher waren Wanderschauspielerinnen genauso wie ihre männlichen Kollegen einfach Schauspieler, die nicht anerkannt waren. Und da wurde nicht gefragt, ob es eine männliche oder eine weibliche Schauspielkunst gibt.
Also es heißt im Prinzip, dass der Fortschritt in Anführungszeichen für die Schauspielerinnen eigentlich dann eher einen Rückschritt bedeutet hat oder eine Zurückstufung.
Ja, man muss es eigentlich so sagen. Die Verbürgerlichung hat mit sich gebracht, dass der Schauspielerstand aufgewertet wurde, dass Theater als Bildungsmöglichkeit gesehen wurde. Das hat eine Integration auch der Schauspieler in die Gesellschaft gebracht. Aber die Gesellschaft war ganz streng patriarchalisch strukturiert und bürgerlich, nach bürgerlichen Idealen. Und vorher konnten die Schauspieler abseits von diesen Idealen anders leben. Ob sie das getan haben, ist eine andere Frage. Ich glaube, dass Frauen immer zuständig waren für Kinderküche, Herd und Theaterspielen, auch bei den Wandertruppen. Ja. Aber nachher war es so, dass auch nach außen hin diese ganze Struktur, wie sie im bürgerlichen Leben üblich war, auch bei den Schauspielerinnen gegriffen hat.
Während es bis zum heutigen Tag Familien gibt, die ihre Töchter mit allen Mitteln vom Beruf der Schauspielerin fernhalten wollen, gab es auch immer den umgekehrten Fall. Nämlich Familien, die nicht über die Mittel verfügten, ihre Tochter mit einer ansprechenden Mitgift zu versehen und die hofften, sie könne sich möglicherweise von der Bühne herab eine gute Partie angeln.
Ich finde es ganz interessant zu sehen, dass in 150 Jahren Hofburg Theater in Wien, also das hat sich eine Kollegin von mir angesehen, haben es, glaube ich, 2 Dutzend Frauen dazu gebracht, einen Adeligen zu heiraten, also 2 Dutzend Schauspielerinnen. Ja? Also die große Masse hat den Aufstieg nicht geschafft, vermutlich nicht einmal an so einem angesehenen Theater. Aber ich finde, man muss das immer davon ausgehend sehen, wo kommt die Frau her. Also im englischen Sprachraum kann man jetzt mal sagen, da sind ganz viele Arbeiterinnen und Mädchen aus untersten Schichten zum Theater geströmt, weil sie dort wussten, dass sie sich nur verbessern können sozial. Eventuell selber mehr verdienen oder auch noch gut zu heiraten. Also da war sicher der Widerstand in den Familien überhaupt nicht vorhanden. Ja. Aber in bürgerlichen Familien war der Vorbehalt schon gegen das Theater da, aber das kam halt dann auch aufs Theater an. Ja? Also ich meine, eine junge Burgtheater-Elevin ist was anderes als eine, die in einem Geschäftstheater in der Vorstadt da mit ersten Rollen anfängt und da in irgendwie schlechte Gesellschaft gerät. Und dann kommt noch dazu, was waren die Perspektiven für das Mädchen? Sollte sie gut verheiratet werden? Oder war sie schon jemandem versprochen? Dann war natürlich eine kurzzeitige Theaterlaufbahn dazwischen vermutlich nicht möglich, ja? Weil niemand das vielleicht akzeptiert hätte, dass die Zukünftige jetzt mal ein paar Jahre am Theater vorher arbeitet. Also es ist auch ganz interessant zu sehen, wie sehr die Gesetze versucht haben, die Theatergesetze sozusagen versucht haben, mit Frauen umzugehen, die heiraten wollen. Also Schauspielerinnen, die am Theater angestellt sind und in eine Ehe eingehen wollen. Also dass da sozusagen das Theater eigene Klauseln hineingeschrieben hat in die Verträge, dass Frauen eben nicht wegen einer Ehe ihre Engagements auflösen können, damit sie nicht das benutzen, um rauszukommen aus missliebigen Engagements und auch gleichzeitig sozusagen aber dem Folgerecht des Ehemanns natürlich schon irgendwo Rechnung getragen werden musste, weil ein Ehemann ja bestimmen kann, ob seine Frau berufstätig ist. Also da kamen dann die Interessen von 2 Männern, nämlich Ehemann und Theaterleiter, sich in die Quere. Die Frau war relativ uninteressant, wie meist bei solchen Dingen.
Also da wurde dann quasi, die beiden Männer haben dann verhandelt über das Schicksal
wie sie das der betreffenden dann regeln. Schauspielerin. Genau. Also dass sozusagen, wenn der Mann darauf besteht, dass die Frau ihm folgt sozusagen und ihren Beruf aufgibt, dann war das schon auch möglich. Es wurde dann später so geregelt, dass nicht mehr die Männer direkt kündigen konnten, weil sie nicht mehr wollten, dass ihre Frau jetzt noch sich anderen zeigt. Also das wurde dann schon so geregelt, dass nur die Frau selber das Engagement kündigen kann und dass, wenn sie kündigt, aus Gründen einer Hochzeit, dass sie dann halt wirklich auch nicht mehr arbeiten darf. Zumindest nicht in der Stadt.
Das also, dass man allenfalls sie dann irgendwie.
Genau, wenn sie mit dem Ehemann dann von Österreich nach Deutschland geht oder so, dass sie halt dann vielleicht dort dann doch wieder arbeiten darf, wenn klar ist, dass das nicht aus Gründen, dass sie sich dem entziehen will oder so. Aber ich sage nur, es war einfach interessant, das Geschäftstheater hat ja mit sich gebracht, dass die Schauspielerin plötzlich, das war ja noch einmal ein Riesenunterschied, wie sich das geändert hat, dass sozusagen nicht diese einfach nur stehenden Bühnenhoftheater, sondern wie dann wirklich diese Geschäftstheater mit männlichen Theaterleitern, mit den Agenten, die die Jobs vergeben haben, mit den Kritikern, die die einen in den Himmel gehoben haben und die anderen ganz schnell in die Hölle befördert haben, da war ja dann überhaupt unendliche Willkür dann. Weil vorher waren Frauen ja oft in Schauspielerfamilien integriert an Bühnen, wo sie sozusagen soziale Kontakte haben, wo sie einfach geschützt auch irgendwo wieder waren. Ja? Auch nicht zu frei natürlich. Nachher waren sie wirklich frei, aber halt vogelfrei auch.
Also eben diesen ganzen Mechanismen auch. Also einerseits der Willkür, aber natürlich auch diesen Mechanismen ausgeliefert, die eben diese Sparte des Theaters mit sich gebracht hat.
Ja, genau. Einerseits, dass halt alles möglich war, von Gagen, die unglaublich waren, bis wirklich Superstar-Images sozusagen und diese ganzen Dinge, dieser Theaterstar kommt ja dann auch wirklich auf im 19. Jahrhundert oder Ende des 19. Jahrhunderts und das ist ja dann schon sozusagen wieder diese ganz große Faszination, die dann wirklich wieder Massen von Frauen zum Theater treibt. Ja? Und dann halt einfach diese vielen Theatergründungen, wo plötzlich viel mehr Arbeit suggeriert wurde, also viel mehr Möglichkeiten. In jeder kleinen Stadt hat jemand versucht, ein Theater zu gründen und Leute dafür anzuwerben. Und dementsprechend waren halt dann auch ganz viele, die halt da sozusagen geglaubt haben, sich den Traum verwirklichen zu können und dann halt gescheitert sind. Ja.
Könnte man auch von einer gewissen Sogwirkung sprechen in dieser Zeit?
Auf jeden Fall. Das kommt auch, aber würde ich jetzt mal, ich behaupte es jetzt mal, ich bin mir da nicht so sicher, aber ich würde auch sagen, dass das was mit der Industrialisierung zu tun hat. Nämlich auch mit diesem, dass die Fotografie zum Beispiel so extrem verwertbar wurde, dass das einfach ganz anders in den Medien, diese Theaterzeitschriften, die entstanden sind, die einfach plötzlich viel mehr dieses Thema bearbeitet haben in der Öffentlichkeit. Also ich glaube einfach, dass diese ganzen Dinge, eben diese Theatergründungen, diese extreme Werbung, die gemacht wurde, dann das Herausstellen von Persönlichkeiten, die es geschafft haben sozusagen, also dass das einfach ganz viele Frauen fasziniert hat, wobei, glaube ich, ganz wenige wussten, auf was sie sich auch wirklich einlassen. Ja.
Also die haben nicht geahnt, dass sie zwar etwas bekommen, aber dass sie dafür auch einen, je nachdem, verhältnismäßig hohen Preis zahlen müssen.
Genau, einerseits ist das richtig, weil der Preis war hoch, der Preis war also ein Arbeitsalltag, der wahnsinnig war, also mit Stunden, vielen, vielen Stunden, mit mieser Bezahlung zum Großteil, mit eben, sobald man zu Hause ist, die Kostüme selber nähen müssen als Frau, mit eben der Notwendigkeit, sich Gönner zu suchen und diese ganzen Dinge waren natürlich sehr schwierig und auch der Verzicht auf eine bürgerliche Familie sehr oft, was man ja auch nicht vergessen darf. Es gibt ja nicht nur die, die zum Theater gehen, um davor zu fliehen, sondern vielleicht auch welche, die zum Theater gehen, weil sie sich berufen fühlen, die aber trotzdem daran scheitern persönlich, dass sie eigentlich nicht beides für sie möglich ist, wie halt berufstätige Frauen oft daran scheitern, dass Karriere und Kinder und Familie. Also das Problem gibt es wahrscheinlich auch schon seit sehr langer Zeit für die Schauspielerinnen halt. Ja. Und was mir jetzt noch einfällt, ist halt dann das Problem, konnte man dann lösen, indem man zum Beispiel auf der Höhe seiner Karriere dann geheiratet wurde. Aber da war halt dann oft die Frage, wenn man heiratet, muss man damit sich abfinden, dass die Karriere dann beendet ist. Und in vielen Fällen war es halt dann so, dass eine Hochzeit vielleicht nicht für immer gehalten hat, beziehungsweise die Ehe nicht gehalten hat und die Frauen dann mittellos wieder zum Theater zurückgekommen sind, was dann wieder andere dazu gebracht hat, nur innerhalb des Theaters zu heiraten. Was halt Vorteile brachte, weil man dann die Karriere vielleicht aufrechterhalten konnte.
An der Schwierigkeit, die künstlerische Tätigkeit mit einer Familie zu verbinden, hat sich bis heute nicht viel verändert. Und was ebenso schwer wiegt, bis zum heutigen Tag hat sich an den antiquierten Vorstellungen und Vorurteilen seitens der Gesellschaft, der Schauspielerin gegenüber, ebenfalls erstaunlich wenig verändert.
Faszination Schauspielerin. Zu diesem Thema eine Sendung von Barbara Peter.